DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Seit Jahren hat der Video-Streaming-Dienst Netflix traditionellen Unterhaltungskonzernen die Zuschauer abgejagt. Wie aus dem Nichts stieg der 1997 als Versandvideothek gegründete Konzern aus dem Herzen des Silicon Valley zum mächtigsten Player des digitalen Videogeschäfts auf. Netflix lehrte die Platzhirsche der Unterhaltungsbranche und der digitalen Welt das Fürchten. Doch die holen jetzt zum Gegenschlag aus und starten eigene Streaming-Dienste. Was das für die Branche bedeutet und wer die besten Chancen hat, ganz vorne mitzumischen, darüber habe ich mit meiner Kollegin Sophie Schimanski in New York gesprochen. Sophie, der Wettbewerb wird härter und für Netflix wird das Geldverdienen in Zukunft schwerer. Wie ist der aktuelle Status quo in der Branche in den USA?
Es ist ziemlich viel los in diesem Markt, weil eben jetzt große, mächtige Wettbewerber, muss man dazu sagen, in den Markt strömen. Es sind eben nicht mehr nur die Streaming-Plattformen, die es momentan ja schon gibt. Es gibt ja Hulu, HBO, Netflix und natürlich auch Amazon Prime Video. Also die Prime-Kunden können sich die Videos dort eben auch angucken. Sondern es werden eben in Zukunft große Konzerne wie Walt Disney zum Beispiel in diesen Markt strömen. Und es sind auch Unternehmen, die gar nichts vielleicht in erster Linie mit Unterhaltung zu tun haben, im klassischen Sinne zum Beispiel Apple. Die werden auch ihren eigenen Streamingdienst eben auf die Beine stellen. Und das ist momentan ein Kräftemessen von großen, wirklich milliardenschweren gelisteten Unternehmen, die sich hier gegenseitig versuchen, die Zuschauer abzuluxen.
Bislang ist es ja so gewesen, dass Netflix auch Disney-Inhalte gezeigt hat und dafür auch einen dreistelligen Millionenbetrag an Disney gezahlt hat. Das wird sich ja jetzt ändern. Was bedeutet das für das Kräfteverhältnis?
Also bislang hat Netflix viel Geld dafür ausgegeben, damit sie eben die Inhalte von Walt Disney zum Beispiel auf der Plattform hatten. Und wenn man sich mal anguckt, was das für Inhalte waren, dann sind das natürlich absolute Publikumslieblinge gewesen. Also die ganz klassischen Disney-Filme, aber wir reden hier auch von Star Wars zum Beispiel. Und das sind alles Inhalte, die aus der Bibliothek von Netflix verschwinden werden. Und das kann natürlich auch heißen, dass sich viele Leute sagen, das waren Inhalte, die wir gerne geguckt haben, die wir vielleicht als Familie gerne geguckt haben. Wir werden zumindest zu Netflix dazu noch ein Abo für Walt Disney eben holen. Und ich denke, das ist der eine Punkt, den Disney Netflix auch voraus hat, dass sie eben schon weltberühmte und sehr beliebte Inhalte haben. Und auf der anderen Seite zeigt es natürlich, dass Disney sehr zuversichtlich ist, dass sie dieses zusätzliche Einkommen sozusagen von Netflix nicht mehr brauchen, weil sie eben in Zukunft über die Abogebühren ihre Einnahmen machen können.
Wir haben jetzt über Netflix gesprochen, über Disney gesprochen, aber es gibt ja auch noch Apple zum Beispiel. Wie sehen da die Pläne aus? Wie konkret ist das und wie sieht der Zeitplan aus?
Apple ist schon ziemlich weit fortgeschritten in den Plänen. Der Streamingdienst soll im Herbst kommen und günstiger sein übrigens als das Angebot von Netflix. Und was ich da bemerkenswert wirklich finde, ist das Star-Aufgebot, was Apple aufgefahren hat. Das hat man schon gesehen bei der Vorstellung dieses Streamingdienstes. Da waren Oprah Winfrey zum Beispiel, Steven Spielberg. Also sie haben wirklich viele, viele Schauspieler, viele Stars und wirklich TV-Legenden an Bord geholt. Und haben da einen großen Vorteil und werden einige Inhalte auch selbst eben produzieren. Also sie haben Sendungen, Serien, die eben mit hochkarätigen Schauspielern tatsächlich gemacht werden. Und das produzieren sie alles selbst. Ist natürlich unheimlich teuer. Aber wenn ich mal bedenke, wie beliebt Apple sowieso schon als Unternehmen ist, was jetzt zum Beispiel die Hardware betrifft und den einen gesamten Lifestyle sozusagen, sehe ich da große Chancen dafür, dass das ein Knaller wird.
Jetzt haben wir Apple auch angesprochen. Wie sieht es denn zum Beispiel bei Google aus? Google hat ja immer wieder versucht, YouTube auch teilweise gebührenpflichtig zu machen. Wie ist da der Stand der Dinge?
YouTube hat es ganz schlau gemacht, denn sie wissen natürlich, dass es Teil oder dass der wichtigste Teil ihres Geschäftsmodells ist, dass man eben dort sich umsonst Videos angucken kann. Aber sie haben eine separate sozusagen Bibliothek mit ganzen Filmen, die man sich da eben Film für Film leihen kann gegen eine Gebühr von etwa $3 bis $4 hier in den USA. Und damit machen sie eben mit sozusagen bei dem Kampf um die Streaming-Plattform oder um die Streaming-Zuschauer. Und das Interessante ist natürlich, Google bzw. YouTube greifen natürlich auf die größte Zuschauerzahl zurück, weil eben schon so viele Menschen rund um den Globus YouTube nutzen. Und die müssen eigentlich nur dazu gebracht werden, schnell mal auf einen kleinen blauen Button zu klicken, auf dem dann draufsteht, diesen Film für $4 leihen. Und das machen natürlich viele. Und sie haben da eine große Anzahl von Leuten, die dazu bereit sind.
Wir haben jetzt auch über die digitalen Platzhirsche gesprochen, über traditionelle Medienunternehmen wie Walt Disney, aber es drängen ja auch zum Beispiel Telekom-Konzerne jetzt da rein in Form von AT&T. Wie sieht es da konkret aus?
Ganz genau. Es sind eben, du hast es angesprochen, einmal AT&T, die haben sich mit Time Warner zusammengetan, beziehungsweise teilweise Time Warner übernommen und damit die Streaming-Plattform HBO Now. Und auch da finde ich spannend, wie gut die als Streaming-Plattform in Sachen Inhalte sind. Ich meine, Game of Thrones hat wahrscheinlich in letzter Zeit jeder mal gehört. Uns kommt es wahrscheinlich schon aus den Ohren raus. Aber natürlich ist es für HBO Now eine super Chance und ein super Geldeinbringer gewesen und ein Zuschauermagnet sozusagen. Also sie sind in Sachen Inhalten eben auch sehr weit fortgeschritten. Und ansonsten haben wir zum Beispiel auch noch Comcast und Hulu gehört ja inzwischen sogar schon zu Walt Disney, aber eben auch nur, weil sie Teile von 21st Century Fox gekauft haben. Sprich, die Branche durchmischt sich momentan auch sehr stark. Eine Mischung aus eben Telekommunikationsunternehmen, Unterhaltungskonzernen, aber auch Tech-Firmen, die alle wie wilde akquirieren, fusionieren, um eben an Netflix ranzukommen. Das ist auf jeden Fall der Branchenprimus immer noch.
Wie stark kann der Markt denn eigentlich noch wachsen? Weil es ist ja insgesamt auch ein Verteilungskampf, der da stattfindet.
Also es ist viel Potenzial nach oben, was die Nutzung von Streaming-Diensten betrifft. Einfach weil natürlich so viele Menschen wie noch nie sowieso schon streamen und sich eben zusehend von Pay-TV, von klassischem Kabelfernsehen abwenden und eben bereit sind, ihre Inhalte online zu beziehen. Es gibt natürlich auch viele, viele Vorteile. Es gibt in der Regel keine Werbeunterbrechungen. Man kann sich die Inhalte anschauen, die man wirklich möchte, zu der Zeit, die einem eben gerade in den Kram passt. Und zum Beispiel hier in den USA streamen 56% aller Amerikaner, also mehr als die Hälfte, bereits TV-Inhalte. In Deutschland sind es ein bisschen weniger, aber es ist auf jeden Fall auch ganz groß im Kommen und es sind Wachstumsraten tatsächlich von teilweise 450%, wenn wir mal zurückgucken auf die letzten 10 Jahre und auf die Haushalte, die eben jetzt mindestens einen Streaming-Service abonniert haben.
Trotzdem wird es ja auch Verlierer geben, zum Beispiel, nehme ich jetzt mal an, Kabelfernsehbetreiber.
Ganz genau, also den springen reihenweise wirklich die Zuschauer ab, weil es eben auch recht teuer ist und weil sie ein veraltetes Modell haben. Man muss einigen Programmen eben sozusagen, man muss sich dort anmelden, man muss dort eine Gebühr ebenfalls zahlen, die oft auch teurer ist als das, was die Streamingdienste anbieten. Und dafür bekommt man dann ganze Pakete, die bestehen aus Koch-TV oder aus Nachrichtensendungen, sprich man kann gar nicht genau auswählen, was will ich eigentlich gucken und muss trotzdem für das ganze Paket bezahlen. Und deswegen versuchen ja einige von diesen Kabelanbietern bereits Streaming-Plattformen zu errichten. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, nein, wir werden an diesem Streit gar nicht teilnehmen und wir werden uns da ganz raushalten. Ein bekanntes Beispiel ist der CEO von Viacom. Da gehören zum Beispiel Comedy Central, MTV, Nickelodeon dazu. Die kennt man ja auch aus dem Fernsehen. Und die haben eben gesagt, wir halten uns raus aus diesem Kampf. Es ist natürlich ein sehr erbitterter Kampf. Es wird auch teuer für alle Beteiligten. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Netflix hat die Preise erhöht. Alle nehmen viel Geld in die Hand oder verzichten eben auf Geld, das sie bislang über Netflix gemacht haben. Das heißt, natürlich gibt es auf jeden Fall Unternehmen, Fernsehsender, die am Ende als Verlierer dastehen werden, weil sie es sich entweder nicht leisten können oder es sich nicht leisten wollen.
Einen haben wir vergessen bislang, das ist Amazon. Was ist da bekannt? Amazon Prime läuft ja ganz gut und ist als Marke sehr etabliert.
Amazon Prime hat einen ähnlichen Vorteil wie Google mit YouTube. Es sind einfach schon viele, viele Kunden, die das Abo eben bezahlen. Nicht nur, um sich Serien und Filme auszuleihen oder dafür eben zu bezahlen für ein Abo, sondern es sind schon in diesem Fall bei Amazon alle Prime-Kunden, die es eben nutzen können. Und da schätzt man jetzt momentan, dass es 26 Millionen Zuschauer gibt für die Inhalte von Amazon Prime Video. Und Amazon selbst gibt da keine Zahlen zu raus, weil sie eben sagen, dieser Markt ist so hart umkämpft, wir wollen uns da einfach nicht in die Karten gucken lassen. Aber ja, natürlich hat Amazon große Erfolge, und zwar so große, dass sie der Hauptkonkurrent sind momentan von Netflix.
Gibt es an der Wall Street, an der Börse eine Tendenz, wem man das am meisten zutraut?
Ich denke, Walt Disney ist hier der Favorit von den Anlegern. Auf der einen Seite natürlich, weil sie ordentliches Startkapital haben. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Marktbewertung alleine anguckt, dann ist sie natürlich immer noch sehr viel höher, fast doppelt so hoch wie die eben von Netflix. Und auf der anderen Seite haben sie eben die Inhalte. Und das ist das Wichtigste, denke ich, in diesem Kampf, dass man im Endeffekt eben die attraktivsten Inhalte anbieten kann und damit die Zuschauer auf die eigene Plattform ziehen kann. Und währenddessen müssen eigentlich alle anderen ordentlich Geld ausgeben, damit sie überhaupt erstmal diese Inhalte bekommen. Also zum Beispiel eben Apple oder auch Netflix. Und Disney geht es eigentlich in erster Linie um einen neuen Kanal, um die bereits bestehenden Inhalte zu verteilen sozusagen. Und genau deswegen glaube ich, sind die meisten hier darauf aus, dass es eben vor allem Walt Disney sein wird, die sehr großen Erfolg haben werden. Apple natürlich auch, einfach weil sie momentan wirklich so bemerkenswerte viele Standbeine haben, neben der klassischen Hardware, jetzt eben auch noch dieser Streaming-Service. Und sie haben eigentlich immer den Glamour-Vorteil, sprich, sie haben sich eben viele Stars mit ins Boot geholt, die das ganze Streaming-Angebot selbst nochmal promoten können. Also es hilft natürlich auch, wenn eine Oprah Winfrey vielleicht auf ihrem Instagram-Kanal nochmal ordentlich Werbung macht. Und es sind eben Inhalte, über die man ab Herbst sprechen wird. Hast du die neue Show gesehen auf Apple TV Plus? Und wie gesagt, da hilft einfach der Glamour und der Trendfaktor. Also ich denke, Apple und Walt Disney sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten.
Der Kampf der Streaming-Portale um Marktanteile und Abonnenten, wie sich die digitale Film- und Fernsehwelt in den USA neu sortiert. Das waren Einschätzungen meiner Kollegin Sophie Schimanski aus New York, hier im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Michael Springer in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon.
Das war ein Podcast der DW.